EMC Science Dialogue, der Podcast der IMC FH Krems.
Hallo und herzlich willkommen bei IMC Science Dialogue, dem Podcast der IMC FH Krems. Mein Name ist Christina Paul und ich darf für IMC Science Dialogue Forscherinnen und Forscher der IMC FH Krems und ihre vielfältigen Projekte vorstellen. In der heutigen Sendung dreht sich alles um das Thema Gesundheit und ich freue mich sehr, dazu meinen heutigen Gast und Expertin zu diesem Themengebiet begrüßen zu dürfen, nämlich Mona Dürr, Studiengangsleiterin des Masterstudiengangs Angewandte Gesundheitswissenschaften sowie Forscherin im Department Health Science. Hallo und herzlich willkommen bei IMC Science Dialog und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Danke, hallo.
Zu Ihren Kernkompetenzen zählt unter anderem Ergotherapie. Ihr erstes Studium und Ihre erste Ausbildung war ja dann auch Ergotherapie. Warum haben Sie sich damals für dieses Studium entschieden?
Naja, ich bin auch ausgebildete Kindergärtnerin und habe mich schon sehr früh für Kinder mit besonderen Bedürfnissen interessiert und mir überlegt, was eigentlich wichtig ist, damit Kinder ihre Fähigkeiten optimal entfalten können. Und da ist mir aufgefallen, dass eigentlich das Umfeld extrem wichtig ist. Zum einen das soziale Umfeld, zum anderen aber auch, wie wir mit Kindern sprechen oder wie wir sie anleiten in der Selbstständigkeit, beim Anziehen, bei ihrem Spiel, aber auch, wie die Umwelt gestaltet wird, in denen sie aufwachsen und in denen sie sich entwickeln. Und da habe ich eigentlich lange Zeit mich darüber geärgert, dass es einen bestimmten Beruf nicht gibt, nämlich Therapeutinnen, die Kinder darin unterstützt, eben ihre Fähigkeiten optimal zu entwickeln, die je nach ihren Ausgangssituationen auch, also eben gerade bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen, muss man besonders auch aufpassen und sie besonders unterstützen. Und bin dann im Rahmen meiner Arbeit auch als Kindergärtnerin dann auf die Ergotherapie gestoßen. Und dann war sofort klar, das ist der Beruf, den ich immer schon bemängeln und es gibt ihn doch. Und daher habe ich mich dann sofort beworben.
Wie lange ist Ihre Ausbildung jetzt her?
Ich habe im Jahr 2005 meine Ausbildung abgeschlossen und genau.
Sie war noch als Ergotherapeutin in diesem Bereich tätig. Wie hat sich Ergotherapie in den letzten Jahren verändert oder hat es sich verändert in den letzten Jahren?
Ja, ich glaube schon, dass sich die Ergotherapie verändert hat. Also die Kernkompetenz der Ergotherapie ist ja, Menschen in ihrem Alltag zu unterstützen, in ihrer Handlungsfähigkeit zu unterstützen, so dass die Personen, egal in welchem Alter, das tun können, was sie tun wollen, was sie tun sollen aber auch oder was auch teilweise von ihnen erwartet wird zu tun. Und da gibt es natürlich verschiedene Paradigmen, das heißt, da war eine Zeit lang ein funktioneller Ansatz sehr dominant, wo die Personen angehalten wurden, die Patienten vor allem zu üben, Fingerübungen zu machen oder beim Anziehen bestimmte Tätigkeiten zu üben oder auch bei den Kindern ein Trainingsprogramm zum Beispiel zu erstellen. Und heute steht wieder ganz stark im Fokus wirklich die Betätigung, die bedeutungsvolle Betätigung, die für die Patientin, den Patienten speziell wichtig ist. Also nicht ich als Ergotherapeutin schreibe vor, sie sollten sich jetzt wieder besser einen Pullover anziehen lernen, sondern die Patientin sagt, mir ist ganz wichtig, dass ich mich wieder anziehen kann oder dass ich mich wieder selbstständig schminken kann zum Beispiel. Und da unterstützen wir.
Zwei weitere Kernkompetenzen von Ihnen sind Handlungswissenschaften und Outcomes-Forschung. Was genau versteht man unter diesen beiden Bereichen?
Die Handlungswissenschaften ist die Wissenschaftsdisziplin, die die Ergotherapie unterstützt. Dort steht im Zentrum, das ist die Wissenschaft der Handlung, der bedeutungsvollen Tätigkeit. Das heißt, die Handlungswissenschaften gehen davon aus, dass jeder Mensch Tätigkeiten hat, die ihm oder ihr wichtig sind und dass jeder Mensch ein handelnder Mensch ist und sein will und von Anfang an ist. Also sogar Neugeborene handeln eigentlich schon und üben sich in ihren Handlungen und bestimmen durch ihre Handlungen ihr Umfeld. Das heißt, wir in den Handlungswissenschaften wird die Tätigkeit an sich untersucht, die Wirkung der Tätigkeit auf die Gesundheit, aber auch Tätigkeit im Kontext. Das heißt, ein Individuum kann nicht alleine nur tätig sein, man ist immer in seiner Umwelt tätig und mit seinen Tätigkeiten beeinflusst man auch immer die Umwelt. Und umgekehrt bin ich natürlich auch von der Umwelt beeinflusst oder auch teilweise abhängig in meinen Tätigkeiten. Wenn ich zum Beispiel in einem Rollstuhl sitze, bin ich davon abhängig, wie meine Umwelt gestaltet ist, ob ich zum Beispiel ins Theater gehen kann, ob ich einen Theaterabend konsumieren kann oder nicht. Ich bin davon abhängig, ob Leute mich unterstützen, zum Beispiel über eine Treppe hinwegzukommen oder nicht. Ja.
Und der Bereich Outcomes-Forschung?
Die Outcomes-Forschung beschäftigt sich mit dem Ergebnis von Interventionen, das heißt von Therapien, von Medikamenten, wo auch immer. Und da steht im Zentrum die Zuverlässigkeit und die Messbarkeit von diesen Ergebnissen. Also das heißt, es gibt sogenannte subjektive Parameter in den Gesundheitswissenschaften, wie zum Beispiel Schmerz. Den Schmerz kann ich von außen nicht sehen, den kann ich auch nicht messen, wie die Entzündungsparameter im Blut zum Beispiel. Da muss ich auf die Einschätzung des Individuums Rücksicht nehmen. Und da gilt es zum Beispiel, hier ein zuverlässiges Messinstrument zu entwickeln, wo ich sagen kann, meine Therapie hat ihre Schmerzen zum Beispiel verbessert, maßgeblich verbessert, oder die andere Therapie hat hier nicht viel Sinn gehabt. Und da ist ganz wichtig bei diesen Ergebnissen, vor allem bei diesen subjektiven Parametern, dass die Perspektive der Patientinnen und Patienten systematisch und zuverlässig gemessen wird, und andererseits aber auch, dass wir überhaupt Messinstrumente entwickeln, wie zum Beispiel Fragebögen, die Inhalte abfragen, die für die Patientinnen auch wichtig sind. Also zum Beispiel hat es in der Rheumatologie früher Messwerte gegeben, wo es vor allem um die Entzündungsparameter gegangen ist, aber die Patientinnen wurden nicht gefragt, wie geht es ihnen eigentlich im Alltag. Das heißt, wenn die Entzündungsparameter besser geworden sind, aber die Patientinnen haben im Alltag massive Schwierigkeiten erlebt, dann war die Therapie eigentlich nicht so erfolgreich, wie wir es uns erwartet hätten. Und heute ist es so, dass man eben mit diesen subjektiven und patientenberichteten Ergebnismessinstrumenten erfasst, wie sich die Therapie auf den Alltag, auf das Erleben, auf die Funktionsfähigkeit aus der Sicht der Patientinnen und der Patienten tatsächlich auswirkt. Dasselbe gilt natürlich auch, es gibt auch Outcomes, die von den pflegenden Angehörigen zum Beispiel preisgegeben werden oder begutachtet werden, weil die natürlich auch hier eine bessere Einschätzung geben können als ich als Therapeutin oder als ein Arzt, der dann den Patienten für 5, 10 Minuten sieht oder auch für eine halbe Stunde.
Und wie sind Sie Expertin in diesen beiden Bereichen geworden?
Naja, ich hatte wirklich das Glück, dass ich in exzellenten Forschungsgruppen mitarbeiten durfte. Das heißt, ich war an der Medizinischen Universität Wien an der Rheumatologie und habe dort wirklich in einer exzellenten Forschungsgruppe von Anfang an mitarbeiten dürfen, also direkt nach meiner Ausbildung zur Ergotherapeutin als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ich habe aber auch andere Stationen durchlaufen in Forschungseinrichtungen, die wirklich für Exzellenzforschung stehen. Und andererseits habe ich eine ausgezeichnete Forschungsausbildung genossen. Einerseits habe ich den Master of Occupational Science gemacht. Es ist ein europäischer Master, der in 4 verschiedenen Ländern stattfindet, wo unter anderem auch das Karolinska-Institut involviert ist. Und andererseits habe ich an der Medizinischen Universität Wien mein Doktoratsstudium absolviert. Und das sind auch zwei sehr hochwertige Ausbildungsstätten gewesen. Und ich habe auch das Glück gehabt, dass ich viele Förderer getroffen habe in meinem Leben, die wirklich sehr viel in mich investiert haben, die mich sehr stark unterstützt haben und wo ich einfach eine unglaubliche Perspektive und einen unglaublichen Einblick in die Exzellenzforschung bekommen habe und mich dort eben entwickeln durfte.
Sie sind, wie erwähnt, auch Studiengangsleiterin des Masterstudiengangs Angewandte Gesundheitswissenschaften, welcher jetzt im Herbst das zweite Mal angeboten wird. Was ist das Besondere an diesem Studiengang?
Da gibt es mehrere Aspekte. Einerseits ist es der erste konsekutive Masterstudiengang, der ein Regelstudium anbietet für die Angehörigen von medizinisch-technischen Diensten. Also das heißt, das sind Ergotherapeutinnen, Physiotherapeutinnen, Diätologinnen, Logopädinnen, Radiologietechnologinnen, biomedizinische Analytikerinnen und Orthoptistinnen. Er ist auch für Hebammen offen und möglich. Das heißt, es gab bisher gab es nur Master-Lehrgänge, sogenannte, die eine Spezifizierung in einem bestimmten Fachbereich oder in einer bestimmten Expertise ermöglichen. Es gibt zum Beispiel bei der Ergotherapie den Handtherapie-Master, der eben ganz spezifisch ist. Diese Lehrgänge ermöglichen aber kein konsekutives Doktoratsstudium zum Beispiel. Also die werden größtenteils nicht von den Universitäten anerkannt als Zulassungsvoraussetzung. Und zudem sind Masterlehrgänge nicht gefördert. Das heißt, die kosten relativ viel Geld, was natürlich hier wieder ein ganz starke Selektion ausgesetzt ist. Das ist das eine. Aber was viel stärker ist, es ist inhaltlich eigentlich wird hier Pionierarbeit geleistet. Das heißt, wir laden hier Praktikerinnen, berufstätige MTDs ein, eben medizinisch-technische Dienste ein, um hier eine Ausbildung zu machen, die sie dazu befähigt, ihr konkretes Berufsfeld weiterzuentwickeln. Die Professionalisierung der angewandten Gesundheitswissenschaften ist in Österreich noch in Entwicklung. Im Vergleich zu skandinavischen Ländern oder dem angelsächsischen Raum haben wir hier auf jeden Fall noch viel Entwicklungsbedarf. Und da ist natürlich ein reguläres Masterstudium essentiell. Und es gibt etliche Studien, die belegen, wenn der Professionalisierungsprozess von der Basis kommt, also von den Praktikerinnen und Praktikern, dann hat es Chance auf eine Verwirklichung und eine Umsetzung, im Gegensatz, wenn das sozusagen von oben kommt. Das heißt, wir unterstützen die Studierenden massiv dabei, ihr konkretes berufliches Umfeld weiterzuentwickeln, ihre berufliche Praxis weiterzuentwickeln, anhand von Forschungsmethoden, aber auch anhand von innovationsfördernden Methoden und kreativen Methoden. Und da steht eben auch im Zentrum von dem Masterstudiengang das sogenannte Praxisprojekt, wo die Studierenden eingeladen sind, über 4 Semester eigentlich hinweg, sich mit einer konkreten Frage aus ihrer beruflichen Praxis auseinanderzusetzen und tatsächlich eine Lösung dafür zu entwickeln, welche sie dann auch im 3. Semester umsetzen. Also wirklich ganz konkret. Da kriegen wir auch jetzt bereits schon sehr starke Rückmeldung aus der Praxis, eine sehr positive Rückmeldung. Und den Studierenden macht das natürlich auch großen Spaß.
Können Sie ein paar Beispiele nennen, mit was für Projekte die Studierenden sich beschäftigen?
Beim Praxisprojekt ist es so, dass sie sich, also ich kann Ihnen ein paar Beispiele nennen. Es gibt zum Beispiel ein Projekt der Diätologie, wo das Ziel ist, dass die Mangelernährung von Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern besser erkannt werden, weil das ein Phänomen ist, das bisher einfach nicht gut beobachtet wird. Ein anderes Projekt einer biomedizinischen Analytikerin setzt sich damit auseinander, die Blutspende attraktiver zu gestalten, sodass am Ende mehr Leute zur Blutspende gehen. Und ein weiteres Projekt setzt sich als Ziel, eine partizipationsfördernde Gestaltung von Spielplätzen zu entwickeln. Also es sind wirklich Projekte, die in den Lebenswelten und in den Gesundheitseinrichtungen von Patientinnen und Patienten tatsächlich stattfinden werden und umgesetzt werden.
Die Bewerbungsfrist für angewandte Gesundheitswissenschaften läuft jetzt noch bis Ende Juni. Haben Sie irgendwelche Tipps für Bewerber?
Ja, die Bewerberinnen sollen auf jeden Fall wirklich ihre Motivation für das Studium sehr gut herausarbeiten. Es ist eben der erste Studiengang dieser Art, das heißt, wir haben viele Bewerberinnen und Bewerber und es ist natürlich für uns wichtig herauszufinden, welche Personen hier wirklich dieses Studium machen wollen. Das heißt, es ist ganz wichtig zu wissen, warum möchte ich diesen Studiengang wirklich besuchen? Was ist meine Perspektive? Und vielleicht auch sogar, was will ich konkret schon in meiner beruflichen Praxis verändern? Also auch da ist es natürlich eine Möglichkeit, auch die Multiprofessionalität oder Interdisziplinarität als Ziel zu formulieren, also die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Berufsgruppen, was auch ein ganz wesentliches Ziel des Studiengangs ist.
Bevor Sie Studiengangsleiterin geworden sind, waren Sie Lehrende im Department Health Science. Wie haben sich jetzt Ihre Aufgaben verschoben als Studiengangsleiterin?
Das ist eine interessante Frage. Als Lektorin im Studiengang Ergotherapie konnte ich mich hauptsächlich auf die Didaktik und auf die Inhalte der Lehrveranstaltungen konzentrieren und mich punktuell in die Weiterentwicklung des Studiengangs Ergotherapie einbringen. Das hat sich natürlich jetzt massiv verändert. Jetzt bin ich für die Gesamtkonzeption zuständig, habe alles im Überblick. Es hat sich vor allem, mein Fokus bei der Ergotherapie hat sich vor allem auf den Bereich Wissenschaft und Forschung bezogen. Dort habe ich, glaube ich, viel mitentwickelt. Und die Tätigkeit aber in der Wissenschaft und Forschung hat sich nur teilweise verändert derzeit, weil ich schon auch in der Ergotherapie verschiedene Forschungsprojekte geleitet habe. Und diese Tätigkeit verändert sich jetzt nicht nur durch den Studiengang. Was sich aber schon verändert hat in der Forschung, ist, dass ich jetzt noch mehr darauf achte, dass es multiprofessionelle und interdisziplinäre Forschungsthemen sind, dass es Forschungsthemen sind, die für die Praxis eine hohe Relevanz haben und dass auch die Einbindung der Patientinnen und Patienten noch mehr verstärkt wird und berücksichtigt wird. Und die, was natürlich jetzt möglich ist in der neuen, in der Rolle der Studiengangsleitung, ist, dass ich die Förderung von Jungforscherinnen nochmal anders betreiben kann, natürlich allein durch den Masterstudiengang, aber auch dadurch, dass ich jetzt auch Studierenden vereinzelt die Möglichkeit bieten kann, in bestimmten Forschungsprojekten als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen mitzugestalten, mitzutun. Genau.
Und was sind die größten Herausforderungen als Studiengangsleiterin eines ganz neuen Studiengangs?
Sie sagen es schon, der ganz neue Studiengang, das ist eigentlich der springende Punkt. Also ein Studiengang in dieser Art und Weise hat es bisher noch nicht gegeben. Abgesehen von den Lehrveranstaltungen, die sich auf Wissenschaft und Forschung beziehen, sind 2/3 aller Lehrveranstaltungen eigentlich ganz neu und wurden in dieser Art und Weise noch nicht abgeführt. Und das birgt natürlich Herausforderungen in der Akquise von möglichen Lehrenden. Wobei auch hier ist es so, dass ich hier ein Glück habe mit Lehrenden. Es gibt sehr viele Personen, die den Studiengang unterstützen, glücklicherweise. Alle relevanten Stakeholder vom Feld sind drinnen. Also wir haben hochkarätige Ärzte und Ärztinnen dabei, wir haben Pflegewissenschaftlerinnen bei den Lehrenden, wir haben Soziologen, Gesundheitssoziologen, wir haben Rechtsexperten, die mit Gesundheitsdaten ihre Expertise haben bei den Lehrenden. Und wir haben natürlich auch ganz wichtig Vertreterinnen und Vertreter vom Berufsfeld, also das heißt von den medizinisch-technischen Diensten, von den angewandten Gesundheitswissenschaften, auch von den Hebammen. Und hier war die Herausforderung, da die angewandten Gesundheitswissenschaften eine junge Disziplin sind, verhältnismäßig in Österreich, und es bisher kaum Möglichkeiten gab, um hier ein Master- oder ein Doktoratsstudium zu absolvieren, gibt es hier natürlich nur eine eingeschränkte Anzahl an Personen, die überhaupt als Lehrende zur Verfügung stehen, weil gemäß dem Bologna-Prozess und auch zur Qualitätssicherung eines Masterstudiums ist es ganz wichtig, dass die Lehrenden eine Stufe höher ihre Qualifikation haben. Das heißt, sie müssen ein Doktorat haben oder ein PhD oder kurz vorm Abschluss sein. Und auch da haben wir eben das Glück, dass wir wirklich etliche Berufsgruppen, etliche Lehrende haben, die eben Hebammen sind oder Ergotherapeutinnen oder Physiotherapeutinnen mit Doktorat. Wir haben sogar habilitierte MTTs und wir haben sogar eine Person, die einen Lehrstuhl auf der Universität haben, also eine Universitätsprofessorin, die Ergotherapeutin ist.
Kommen wir jetzt zu Ihren Forschungsprojekten. Eins Ihrer Forschungsprojekte ist das Projekt zur Betätigungsbalance von pflegenden Angehörigen. Worum geht es da genau? Was ist da das Erkenntnisinteresse?
Die Betätigungsbalance ist ein ganz wichtiges Konstrukt der Ergotherapie. Da geht es darum, dass es eine subjektive Zufriedenheit mit den verschiedenen Tätigkeiten, die man so ausführt, die ein Individuum ausführt, die hängt mit der Gesundheit, mit der individuellen Gesundheit zusammen. Und die Betätigungsbalance basiert eben auf ein bestimmtes, auf die Zufriedenheit mit den verschiedenen Tätigkeiten, die man ausführt. Und dieses Tätigkeitsrepertoire, also das heißt, welche Dinge ich tue, wann ich sie tue, in welcher Art ich sie tue oder in welcher Intensität ich sie auch ausführen kann, hängt natürlich davon ab, wie viel Zeit ich für diese Tätigkeiten zur Verfügung habe, wie viel Unterstützung, wie viel Ressourcen. Bei der Pflege eines Angehörigen verlagern sich die Tätigkeiten aus meinem üblichen Kontext, also von Job und das, was ich in der Früh mache für mich und dann am Nachmittag gehe ich laufen oder so zum Beispiel, verlagern sich diese Tätigkeiten ganz in Richtung der Person, die ich pflege. Das heißt, ich kümmere mich um deren Ernährung, ich koche für diese Person, ich fahre in der Früh vielleicht hinüber zu meiner Mutter, um sie zu waschen, um sie anzuziehen und ihr ein Frühstück zu bereiten. Das heißt, das Betätigungsrepertoire verändert sich massiv durch die Pflege eines Angehörigen. Und das wiederum kann mit einer Veränderung der Betätigungsbalance einhergehen und das kann natürlich sich auf die Gesundheit langfristig auswirken. Was bisher in Österreich, speziell in Niederösterreich, nicht der Fall ist, ist, dass wir eigentlich bisher nicht wissen, wie es unseren pflegenden Angehörigen geht. Und die pflegenden Angehörigen sind aus meiner Perspektive ganz essentiell in unserer Gesundheitsversorgung, ganz essentiell für den Therapieerfolg und brauchen daher auf jeden Fall spezielle Berücksichtigung und unter Umständen auch eine Unterstützung, wenn sie eben zu sehr belastet sind. Und in diesem Forschungsprojekt konkret wollen wir eben mit einer Befragung feststellen, wie ist die Betätigungsbalance von pflegenden Angehörigen in Niederösterreich und andererseits auch, wie geht es den Personen, welche Pflege führen sie durch, wie sehr sind sie belastet, wie viel soziale Unterstützung haben sie etc.
War es schwierig, Teilnehmer für die Studie zu finden?
Das ist eine Herausforderung immer noch, eben wenn man sich vorstellt, wie ausgelastet pflegende Angehörige sind, ist es nicht so leicht, diese Personengruppe dazu zu bewegen, einen Fragebogen auszufüllen, wo man sicher 30 Minuten sitzt, um alle Fragen zu beantworten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die Erreichbarkeit von pflegenden Angehörigen natürlich eingeschränkt ist, weil eben die Patienten ja in den Krankenhäusern sind oder die Patienten kommen in die Gesundheitseinrichtung, die pflegenden Angehörigen bringen und holen sie oft ab, aber eben im Normalfall unter enormen Zeitdruck. Das heißt, auch die Kontaktierungsmöglichkeit hier ist schwierig. Aber auch hier haben wir das Glück, dass wir wirklich viel Unterstützung bekommen, einerseits von der niederösterreichischen Selbsthilfe, also vom Dachverband der Selbsthilfegruppen in Niederösterreich, aber auch vom NÖGUS, aber auch von Verein KIP-Verein, das ist eine Einrichtung auch vom AMS. Also es gibt hier verschiedene Unterstützer, Player, die hier die Datensammlung unterstützen, auch zum Beispiel die Eupati ist ja auch ein Unterstützer oder NF Kinder zum Beispiel unterstützt ja auch.
Wie viele Teilnehmer sind für die Studie notwendig?
Hier haben wir geplant, 1200 Teilnehmerinnen zu haben, wobei wir hier pflegende Angehörigen der Pädiatrie wollen, also die sich um Kinder und Jugendliche kümmern, beziehungsweise pflegende Angehörige von Patientinnen aus der Neurologie. Also das heißt, es sind zwei Personengruppen und 1200, das ist recht ambitioniert, aber wir wollen hier eben ein realistisches Abbild auch bekommen, wie es eben den pflegenden Angehörigen geht.
Wie ist der aktuelle Stand der Studie?
Sie ist am Laufen, die Datensammlung läuft noch und natürlich sind alle Interessenten und Interessentinnen herzlich dazu eingeladen, teilzunehmen. Man kann sich auf unserer Homepage informieren. Man kann aber auch jederzeit eine E-Mail schreiben an topic@fh-krems.ac.at, um hier ein Studienmaterial anzufordern, beziehungsweise steht auf unserer Homepage auch der Link für eine Online-Befragung zur Verfügung.
Inwieweit werden Studierende in die Studie mit einbezogen?
Es arbeiten Studierende teilweise mit im Rahmen ihrer Masterarbeiten. Eine Absolventin der Fachhochschule Krems der Ergotherapie arbeitet aktuell in der Studie mit. Und natürlich gibt es hier auch die Möglichkeiten für andere Berufsgruppen, unter anderem auch die Studierenden der Karl-Lahnsteiner Privatuniversität, hier eine akademische Abschlussarbeit zu schreiben. Das Projekt wird außerdem ja vom NÖGUS finanziert und erfolgt eben auch in Kooperation mit der Niederösterreichischen Landesklinikenholding. Das heißt, hier sind eigentlich die Kooperationsmöglichkeiten und die Mitarbeit für Studierende auf jeden Fall gegeben.
Ein Projekt, was jetzt Anfang Juni begonnen hat, ist Smart Aggregation and Visualization of Health Data. Was genau steckt hinter diesem Begriff?
Hinter dem Begriff steht, wir wollen ein intelligentes System zur Aggregierung und Visualisierung von Gesundheitsdaten entwickeln. Das heißt, man kann sich vorstellen, in einem Krankenhaus klickt sich die Physiotherapeutin, wenn die Patientin vor ihr sitzt, durch das krankenhauseigene Datensystem durch, um die für sie relevanten Informationen zu suchen und zu finden. Das heißt, man fragt, wie geht es Ihnen heute, hört mit einem Ohr der Patientin natürlich zu, um gleich wichtige Informationen zu bekommen. Und andererseits sucht man eben wichtige Informationen, die das weitere therapeutische Handeln mitbestimmen würden, um aus dem System heraus. Da gibt es noch kein gefiltertes, logisches, sinnvolles System, damit ich eben als Physiotherapeutin mit einem Klick auf einen Knopfdruck die für mich relevante Information sofort auch zusammengefasst habe. Das heißt, ich suche mich durch PDF-Dateien durch, wo der Röntgenbefund steht, wo die Informationen über die Entzündungsparameter stehen, wo verschiedene Therapieverläufe beschrieben sind. Das kostet unglaublich viel Zeit. Das ist wertvolle Zeit, die für die aktive Behandlungszeit der Patientinnen und Patienten natürlich verloren geht. Und dieses System soll hier eben eine intelligente Variante, automatisierte Variante ermöglichen, wo ich eben als Physiotherapeutin, als Ergotherapeutin oder wo ich als Physio- oder Ergotherapeutin gleich die Information, die für mich relevant ist, sichtbar gemacht bekomme. Und das Projekt ist ein Kooperationsprojekt von insgesamt 7 verschiedenen Partnern. Das heißt, die IMC-Fachhochschule Krems leitet das Forschungsprojekt und die Kooperationspartner sind die Kepler-Universität in Linz, die Medizinische Universität in Graz, die Karl-Franzens-Universität Graz, die Universität Wien, Synio und das NO-Center.
Wie kann man sich die Kooperation vorstellen? Wie ist da die Verteilung der Aufgaben?
Wir haben verschiedene Arbeitspakete und wir haben für die verschiedenen Arbeitspakete ist jeweils ein Partner in der Verantwortung. Aber natürlich arbeiten alle in allen Arbeitspaketen mit, aber von der Gewichtung her ist es sozusagen unterschiedlich. Wir sind alle in Österreich verstreut, das heißt, es erfolgt sehr viel über Online-Kommunikation. Also wir haben sehr viele Videokonferenzen, wir teilen natürlich unsere Dokumente und telefonieren auch ganz viel. Aber natürlich treffen wir uns auch physisch, das ist ganz wichtig bei so einem großen und interdisziplinären Projekt. Das ist auch was Interessantes in dem Projekt, ist es wirklich auch so, dass die verschiedensten Professionen hier zusammenkommen. Also wir haben Data Scientists im Projekt, wir haben Ärzte im Projekt, wir haben Psychologinnen im Projekt, wir haben Soziologinnen im Projekt, wir haben Rechtswissenschaften im Projekt, die Gesundheitswissenschaften mit mir. Also das heißt, da ist wirklich eine großartige Zusammenarbeit der verschiedenen Professionen gewährleistet.
Wie findet man seine Kooperationspartner und was für Vorteile haben diese Kooperationen?
In dem Fall war das eine Ausschreibung von der FFG, der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft, und zwar das erste Ideenlab, das sie ausgeschrieben haben, Ideenlab 4.0. Und da durften sich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, aber auch Unternehmen bewerben für diesen Call aus ganz Österreich zu dem Thema die Gestaltung der neuen Arbeitswelt, also wie sich die Digitalisierung auf die neue Arbeitswelt auswirkt und hier, wie können wir hier menschliche Qualitäten eigentlich fördern, trotz dieser oder gerade mit der Digitalisierung und Technologisierung. Und hier war es so, dass es eben, das Ideenlab hat im Rahmen von 5 Tagen in einem Recess sozusagen, wo sich diese 30 Wissenschaftler zurückgezogen haben und hier mit innovativen und kreativen Methoden Projektideen generiert haben und entwickelt haben. Und am Ende dieser 5 Tage wurden dann 3 Projekte ausgewählt, die eben dann später einen Vollantrag einreichen durften. Und genau, glücklicherweise gelang es unserem Konsortium, hier eben eine Förderung zu gewinnen.
Und was sind jetzt so die ersten Schritte beim Beginn eines Projektes?
Die ersten Schritte sind im Grunde schon voll im Gange. Das heißt, da wir natürlich eine gesundheitswissenschaftliche Studie haben, brauchen wir hier auch die Zustimmung der Ethikkommissionen. Wir werden mit Patientendaten unter anderem auch agieren. Wir müssen natürlich die Datenschutzgrundverordnung berücksichtigen, in großem Stil berücksichtigen. Das heißt, hier geht es jetzt vor allem um Verträge, um die Sicherstellung, wie wir mit den Daten umgehen, wie wir die Daten entsprechend generieren, aber auch wie wir eben von 7 verschiedenen Standorten auf die Daten sicher zugreifen können und da umgehen können damit. Und natürlich muss hier die Arbeit sehr gut eingeteilt werden, weil es durch die Vielzahl an Partnern und durch die Komplexität des Projekts die einzelnen Arbeitsschritte sehr stark voneinander abhängen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass die einzelnen Arbeitspakete in der Zeit in entsprechender Qualität abgearbeitet werden, damit dann eben die nächste Gruppe oder der nächste Arbeitsschritt darauf folgend erfolgen kann.
Und wie ist jetzt die weitere Vorgehensweise? Was sind die nächsten Schritte?
Das Projekt hat jetzt gerade gestartet. Wir haben ein großartiges Kick-Off-Meeting in Wien gehabt und veranstaltet. Und wir sind jetzt gerade dabei, die ersten Interviews vorzubereiten und zu planen und zu organisieren, als auch die Sammlung oder Generierung von Testdatensätzen, von Gesundheitsdaten, beziehungsweise auch um die nächsten physischen Meetings an den verschiedenen Standorten vorzubereiten.
Also man kann eigentlich sagen, Digitalisierung im Gesundheitsbereich ist Teil der Studie. Wie ist generell die Situation im Gesundheitsbereich mit der Digitalisierung?
Die Digitalisierung und Technologisierung bringt einen massiven Wechsel im Gesundheitssystem mit sich. Einen Paradigmenwechsel einerseits, aber andererseits natürlich auch einen Wechsel in den Instrumenten, die wir anwenden, eine Veränderung der Möglichkeiten, die wir haben. Das heißt, das Gesundheitssystem steht hier wirklich vor einer Revolution, würde ich sagen, eine digitale Revolution, die ich wie alle Ereignisse sowohl als Möglichkeit, als riesige Chance erachte. Sie birgt natürlich auch Risiken, wo man sehr gezielt damit umgehen lernen muss. Gerade bei den angewandten Gesundheitswissenschaften glaube ich, dass wir viele Möglichkeiten haben werden, um die Therapien, die wir anbieten, noch nachhaltiger zu gestalten, um die Möglichkeit für die Patientinnen, das, was sie in der Therapie gelernt haben, in ihrem Alltag anzuwenden, in ihrem Zuhause anzuwenden. Das wird auf jeden Fall sich deutlich verbessern, weil wir durch die neuen Technologien eben unter anderem auch die Therapie zu Hause anbieten können, ohne dass wir vor Ort sein müssen oder eben auch die Möglichkeit für Patienten und Patientinnen bestehen wird, dass sie konsultieren, anrufen, Videotelefonie verwenden, um sich beraten zu lassen, um Übungen noch einmal dargeboten zu bekommen oder eben auch um zu Rückmeldung zu geben, was funktioniert zu Hause und was funktioniert nicht und wie könnte man das zum Beispiel anpassen. Das heißt, diese Individualisierung, Personalisierung in der Therapie wird sicher ein Stück weit mit den neuen Technologien und der Digitalisierung möglich sein. Natürlich sehen wir auch schon andere Auswirkungen der Digitalisierung. Das heißt, die vermehrte Nutzung von neuen Technologien oder Digitalisierung bringt auch wieder Gesundheitsrisiken mit sich, nämlich insofern, dass unsere Bewegung wieder reduziert, dass das Ausmaß der Bewegung wieder reduziert wird, was immer ungesund ist in der Evolution des Menschen. Und insofern, dass wir vielleicht an sozialen Kontakten, an direkten sozialen Kontakten, dass es hier eine Abnahme gibt und die sozialen Kontakte sind auch essentiell für die Gesundheit der Menschen.
Sie haben jetzt schon sehr spannende Einblicke in die wissenschaftliche Forschung im Gesundheitsbereich gegeben. Warum ist wissenschaftliche Forschung im Gesundheitsbereich wichtig?
Naja, zum einen ist es wichtig, dass das, was wir tun in der Gesundheitsversorgung, dass das einen Grund hat. Es kostet alles extrem viel. Das heißt, wenn die Patienten ihre Beiträge zahlen, wenn die Kostenträger die Gesundheitsdienstleistungen bezahlen, muss natürlich gesichert sein, dass das auch wirkt, was wir tun. Zum einen, also um die Wirkung nachzuweisen, brauchen wir Forschung, um Probleme, die es bereits gibt, zu lösen, brauchen wir Forschung, um die entwickelten Lösungen zu testen und zu untersuchen, ob sie tatsächlich jetzt wirken oder besser sind als eine andere Intervention zum Beispiel, um die Qualität weiterzuentwickeln und sicherzustellen, um sicherzustellen, dass Gesundheitsversorgung das anbietet, was unsere Patientinnen und Patienten der Zukunft auch brauchen. Gerade durch die Digitalisierung sehen wir, dass sich das Verhalten, die Rolle von Patientinnen und Patienten massiv verändert. Also sie suchen in den bekannten Suchmaschinen vor einer Konsultation, welche Ärztin soll ich aufsuchen, wie ist die Therapeutin beurteilt, wie ist die Beliebtheit dieser Person, wie ist die Qualität der Behandlung, wie sind die Nebenwirkungen der ausgewählten Behandlung, was sind Alternativen etc. Das heißt, die Patienten haben sich schon verändert und werden sich noch massiv verändern durch die Digitalisierung. Und auch hier braucht es Forschung, um hier gute Antworten zu bringen und gute Methoden auch zu entwickeln, die hier eine Antwort eben bieten können und eine gute Reaktion bieten können. Und eben Innovation und Forschung gehen eigentlich Hand in Hand, weil wir immer wissen wollen, ist das, was wir jetzt neu entwickelt haben, auch wirklich sinnvoll und wirkt es auch, ja, und ist es auch berechtigt, das anzubieten.
Sie stecken zwar gerade mitten in einem Forschungsprojekt und sind am Beginn eines neuen Forschungsprojektes, aber gibt es noch irgendein Themengebiet, wo Sie sagen, das würden Sie unbedingt noch gerne mal erforschen?
Naja, natürlich die angewandten Gesundheitswissenschaften bieten ganz viele Möglichkeiten an. Also das heißt, da werde ich hoffentlich noch lange forschen können in verschiedenen Bereichen, aber was auf jeden Fall ganz stark kommen wird, ist die Forschung in der Telerehabilitation, da die ja jetzt in Österreich auch gesetzmäßig möglich ist und hier einfach der Forschungsstand erst ganz am Anfang ist. Durch die neuen Technologien gibt es hier ganz neue Themenbereiche. Und das andere, was mich wirklich sehr interessiert, ist die Familiengesundheit. Das heißt, wie gesund unsere Kinder sind, hängt ganz stark von der Gesundheit der Familien ab. Und der Stellenwert der Familie, die Unterstützungssysteme der Familie kann aus meiner Perspektive in Österreich, aber auch in den verschiedenen anderen Ländern durchaus weiterentwickelt werden und muss auch weiterentwickelt werden. Das heißt, hier braucht es auf jeden Fall Forschung, welche Möglichkeiten gibt es, um hier die Familien zu unterstützen. Und das soll aus meiner Perspektive nicht sein, der erhobene Finger verbringt mehr Zeit mit euren Kindern und gleichzeitig geht aber länger und mehr arbeiten, damit das Pensionssystem entsprechend finanziert wird, sondern wirklich mit den gegebenen Lebensumständen und Rahmenbedingungen, wie wir sie haben, wie können wir hier unsere Kinder und Jugendlichen unterstützen, aber wie können wir hier auch Mütter und Väter unterstützen, um gesund zu sein und gesund zu bleiben.
Wir sind ja schon fast am Ende vom Podcast angelangt. Meine allerletzte Frage an Sie ist, gibt es noch etwas, was Sie Ihren Studierenden, zukünftigen Studierenden oder unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchten?
Ja, Sie hören es vielleicht heraus, ich bin selber eine Person, die Visionen hat und ich versuche, die stetig zu verfolgen und zu realisieren. Klein, aber fein, sage ich immer. Also lieber kleine Schritte und die dafür nachhaltig setzen, als zu hohe Ambitionierte, die dann scheitern. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen da draußen, die auch etwas verändern wollen und die auch tatsächlich schon etwas verändern. Und ich will Sie dazu einladen, das weiterzumachen, sich zu vernetzen, Synergien zu bilden und mit anderen Personen gemeinsam etwas zu verändern. Und der Studiengang hier ist speziell dafür geeignet, eben Pioniere einzuladen oder Pioniergeister einzuladen, die eben etwas verändern wollen. Wir werden sie unterstützen und auch die Personen, die in der Praxis stehen, Arbeitgeber, Gesundheitseinrichtungen, Rehabilitationseinrichtungen oder eben auch Unternehmen sind herzlich willkommen, hier mit uns zu kooperieren, mit den Studierenden zu kooperieren, mit dem Studiengang zu kooperieren, um die Lebenswelten der Patientinnen und Patienten, um die Gesundheitsversorgung weiterzuentwickeln.
Vielen lieben Dank für das spannende und aufschlussreiche Interview.
Ja. Danke für die Einladung.
IMC Science Dialog, der Podcast der IMC FH Krems.